beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Jesus, wir warten auf dich und danke, dass du schon hier bist, dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir heute Morgen in deinem Namen erleben, und wir beten darum, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Dein Wort ist das lebendige Wort, Herr. Dein Wort, das auferbaut, das zurüstet, das uns in eine Freiheit führt, zu der wir berufen sind. Segen du jetzt das Reden und auch unser Hören. Amen. Amen. Ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich jetzt in der Predigt euch eher mit du anspreche. Das fällt mir da dann einfach leichter. Das Thema, Achim hat es schon erwähnt, zum Leben bestimmt. Wir sind berufen zum Leben. Die Fragestellung, ja, was macht Leben aus? Das ist ja so vielschichtig. Und ich maß mir heute gar nicht an, dass ich da jetzt alle Facetten oder Großteil der Facetten beleuchten kann. Ich möchte es auf ein paar Dinge mal fokussieren. Und ich hoffe, es hilft euch für euer Leben, wo ihr steht, und auch über diesen Gottesdienst hinaus. Wir haben jetzt immer wieder Lieder gesungen, wo es heißt, Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selber ist das Leben. Besonders das Johannesevangelium, und da möchte ich gleich zu Beginn so ein paar Bibelworte an euch so weitergeben, dass das hineinfällt in eure Herzen, wo dieses Thema, das zum Leben bestimmt, auf eine geniale Weise zum Ausdruck kommt. Und überhaupt die Predigt, ich habe jetzt heute keine Perikopenpredigt, sondern es sind einfach etliche Bibelstellen, Bibelworte, die aber aus meiner Sicht etwas zusammenführen und wo etwas deutlich wird, was es heißt, zum Leben bestimmt. Und besonders das Johannesevangelium spricht da davon an vielen Stellen. Ich möchte beginnen mit Johannes 1, Vers 4. Dort heißt es im Johannesprolog, in ihm war das Leben. In Christus, dem lebendig gewordenen Wort. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben. Das sagt ja schon etwas aus. Wenn jemand Leben sucht und fragt, was macht denn Leben aus, dann muss ich nicht dort und dort und dort schauen, sondern dann geht es zuerst im Blick auf Christus. In ihm ist das Leben. Und Jesus sagt dann in Johannes 14, weil ich lebe, werdet auch ihr leben oder sollt auch ihr leben. Jesus sagt, was in mir ist und was ich verkörpere, das ist nicht nur für mich gedacht, sondern in das sollt ihr genauso hineinkommen. Schon mal das als Vorstellung. Das Leben, was Jesus geführt hat, in der Qualität von Leben. Er sagt, wie ich lebe, so sollt auch ihr leben. Und dann, ich denke, ein Bibelwort, das viele von euch kennen, in Johannes 7 heißt es dann, wer an ihn glaubt oder wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. So am heißen Tag ist das ein gutes, geniales Bild. Diese Quelle, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es weiter, er sprach da von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also auch der Geist wirkt vor allem eines, nämlich Leben. Eine andere Stelle in Johannes 10, dieser berühmten Rede Jesu, mit dem, wo er sagt, ich bin der gute Hirte, das sagt er in Vers 10 zunächst, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und jetzt kommt das Geniale, nicht nur ein bisschen dosiert, dass sie Leben haben im Überfluss, sagt Jesus hier. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Weckt es etwas in euch, diese Worte? Ist es eine Sehnsucht, die sich hier breit macht? Interessant ist, dass Jesus das in diesem einen Vers zusammenfügt und sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Es kommt einer, der tut dieses. Und Jesus sagt, und ich bin aber gekommen, dass sie Leben haben. Also es ist jemand da, der die Absicht hat, das Leben zu entziehen, das Leben zu rauben, zu dem Jesus gekommen ist und die Berufung auch für denen gilt, die ihm nachfolgen. Also dieses Leben ist gefährdet. Das ist nicht einfach nur da, wir haben das Leben, sondern hier sagt Jesus schon, passt auf, es können, hier spricht er von dem Dieb, von dem Feind, ja, der kommt, um die Schafe zu zerstreuen und so weiter. Es gibt Kräfte, Mächte, Situationen, Dinge, die dich von diesem Leben abhalten wollen. Deshalb sagt Paulus an einer anderen Stelle in Timotheusbrief, auch ein bekannter Vers, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den Kampf. Und dann heißt es, ergreife das ewige Leben. Was für eine Aufforderung, das Paulus hier an Timotheus sagt, ergreife das ewige Leben. Er sagt nichts, produziere das Leben oder guck, dass das Leben überhaupt in Existenz kommt. Das Leben ist schon da. Christus ist das Leben. Wir müssen es nicht machen oder uns durch Leistung das Leben irgendwie verdienen. Es ist schon da. Aber wir müssen es ergreifen. Und wenn Paulus hier vom ewigen Leben spricht, und ich denke, das wisst ihr, dass das ewige Leben im Wort Gottes, natürlich hat es diese Dimension der Ewigkeit, also das nicht zeitlich Endende, auch über das irdische Leben hinaus. Aber eigentlich, wenn die Bibel von ewigen Leben spricht, spricht sie immer von der Qualität des Lebens, das schon im Jetzt und Hier beginnt. In dem Moment, wo du mit Christus in Berührung kommst, hast du Anteil an diesem ewigen Leben. Das ewige Leben ist nicht erst dort, wenn du deinen letzten Atemzug machst und dann sagst, jetzt beginnt das ewige Leben. Nein, das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo du mit Christus in Berührung kommst, weil ewiges Leben ein Qualitätsbegriff ist. Nicht zuerst ein Quantitätsbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Und hier sagt Paulus zu Timotheus, ergreife das ewige Leben. Und er spricht sogar in dem Vers, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also es ist nicht einfach so, dass das easy going ist. Und du hast ja, Achim, ein paar Gedichte gelesen. Es können herausfordernde Situationen kommen. Da ist die Frage, da kann sein, da hat man das Empfinden, dieses Leben zerrinnt mir wie Sand durch die Finger hindurch. Und hier sagt Paulus, Timotheus, kämpfe darum, lass es nicht los, ergreife das ewige Leben. Und dann heißt es noch weiter, zu dem du berufen bist. Ihr lieben Reutlinger, ergreift das Leben, zu dem ihr berufen seid. Und jetzt will ich euch heute ein bisschen mit hineinnehmen, um es konkret zu machen. Was könnte das Leben ausmachen? Und wie gesagt, das sind viele Facetten. Da könntet ihr sicherlich auch ein halbes Jahr oder noch längere Predigtreihe drüber machen, was die Facetten des Lebens. Ich will es heute jetzt einfach, weil mich das selber so begeistert hatte, als ich das mal gelesen habe. Ich habe einen Satz mal gelesen von einer jungen Frau in einer Zeitschrift und da stand nur drauf und es hat mich so berührt und habe gedacht, das stimmt, das hat etwas mit Leben zu tun. Achim hat die Begriffe schon genannt. Da heißt es, sie sagt, ich glaube, dass ich geschaffen bin für Leichtigkeit, Innigkeit, Kühnheit. Leichtigkeit, Innigkeit, Kühnheit. Und sie sagt, ich bin geschaffen für Leichtigkeit, Innigkeit, Kühnheit. Er hat mich gleich angesprochen, als ich den gelesen habe. Und dann habe ich angefangen, darüber mal nachzulesen, zu studieren und zu sehen, was hat denn das Leben Jesu ausgemacht. Und ich habe diese drei Dinge in seinem Leben auf besondere Weise wahrgenommen und gesehen und gemerkt, Leichtigkeit, Innigkeit, Kühnheit, wenn das Themen sind, wenn das Begriffe sind, die nicht nur theoretische Begriffe sind, sondern wirklich unser Leben bestimmen, dann hat es etwas mit dem Leben zu tun, zu dem wir berufen sind. Und ich möchte diese drei Begriffe ein bisschen entfalten und dann auch verstehen. Und es ist ja oft so, wenn man so Begriffe dann ins Gegenteilige verkehrt, merken wir, wenn wir im Gegenteiligen leben, dann berauben wir uns diese Dinge des Lebens. Ich will einsteigen mit diesem Begriff dieser Leichtigkeit. Und ihr könnt es auf viele Bereiche eures Lebens anwenden. Ich werde immer mal einen Link machen, auch zum Thema Sport. Ich war viele Jahre lang Fußballer aktiv. Herzlichen Glückwunsch, ihr Reutlinger. Ihr habt ja gestern einen grandiosen Sieg davongetragen. Habe ich heute, gestern Abend noch irgendwie mitgekriegt. Auch da gelten diese Dinge, Leichtigkeit, Innigkeit, Kühnheit. Auch in diesen Dingen hilft es uns, in der Berufung, wo wir berufen sind, voranzukommen. Kurz zu dem Begriff Leichtigkeit. Es könnte auch gewisse Missverständlichkeit hervorrufen. Leichtigkeit meint nicht im Sinne von Luftikus, oberflächliches Leben. Ja? Leichtigkeit von so, und man geht nur so oberflächlich, so easy going irgendwie durchs Leben. Eigentlich ist schon fast ein besserer Begriff für Leichtigkeit auch die Art von Gelassenheit. Eine gottgegebene Gelassenheit, ihr Lieben, das macht Leben aus. Wie viel, und das kenne ich von meinem eigenen Leben, und jetzt komme ich zum Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil von Leichtigkeit oder Gelassenheit? Das ist so, ich spreche immer wieder von Verkrampftheit, innerer Verkrampftheit, wo man innerlich sich an Dinge festbeißt, die uns runterziehen wollen. Es gibt sehr wohl Schweres und Bedrückendes in Lebenssituationen. Ich habe heute Morgen, gerade wo ich hier mit Achim mich getroffen habe, einen Anruf gekriegt von einer Frau aus unserer Gemeinde. Und die hat mir mitgeteilt, dass ein Bruder aus unserer Gemeinde mit knapp 50 jetzt mit Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen ist und auf Intensivstation liegt. Und es stimmt, man kann nicht immer Leichtigkeit einfach leben. Es gibt manchmal schwere und bedrückende Situationen, keine Frage. Und da müssen wir auch durch und da hilft uns der Herr auch, das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt auch einen Lebensstil, der immer so verkrampft ist. Ein Lebensstil, der eben nicht eine Geborgenheit in Gottes Verheißungen als Fundament hat. Darum geht es letztendlich in diesem Thema auch der Leichtigkeit. Leichtigkeit, ihr Lieben, steht für eine gewisse Art von Freiheit, innerlich durchatmen. Jesus spricht davon in Matthäus 6, in dieser Bergpredigt. Da spricht er selber davon und sagt in dem Vers 25, dort heißt es, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr? Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Also wo Jesus hier, seid nicht besorgt. Das meine ich mit einer Stück weit Leichtigkeit. Und warum kann Jesus das sagen? Was sehen wir denn am Leben Jesu? Jesus hat diese tiefe Gewissheit, er ist mein Vater im Himmel, der die Dinge in seinen Händen hält. Er, sein Kairos, sein Zeitpunkt, das wird zur Geltung kommen. Ich bin in der Hand meines Vaters. Jesus sagt an anderen Stelle, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hast du diese Gewissheit, auch wenn gerade Dinge in deinem Leben nicht einfach sind, hast du noch eine gewisse Art von Leichtigkeit, Gelassenheit, weil du weißt, hier ist einer, der dich hält, der dich trägt. Leichtigkeit. Der Apostel Paulus ist mir da ein Riesenvorbild. Im Ende seines Briefes an die Philipper, da sagt er, nicht, dass ich es mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Dann kommt der Vers, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philipper 4. Seht ihr etwas an Paulus auch, wo er sagt, ich habe beides erlebt, mir ging es nicht nur immer gut. Ich habe beides erlebt. Ich habe gelernt, im Überfluss zu leben, wo es mir mal gut ging, materiell, aber wo er auch volle Kanne evangelistisch tätig war. Aber er hat es auch gelernt, materiell Mangel zu leiden. Er hat auch gelernt, im Gefängnis zu sein, nicht zu wissen, ob er da jemals wieder rauskommt. Und in all dem, sagt er, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, Christus. Versteht ihr etwas, was ich sagen will von dieser Leichtigkeit? Wie viel Verkrampftheit ist in deinem und meinem Leben? Wie viel Verkrampftheit? Ich möchte immer wieder, ist mir wieder wichtig, selber auch Zeugnis zu sein und von mir auch ehrlich zu erzählen. Ich bin schon so ein Typ, ich habe stark auch hirtliche Anteile und zur Gemeinde sind ja auch einige etliche Geschwister und ich habe so einen Hang von Überverantwortlichkeit. Nicht gerecht zu werden den Menschen, so viel Nöte zu sehen. Und das hat mich innerlich in meinem, das hast du mich vorher gefragt, wie toll ist der Pastorenberuf? Ja, man hat mit Menschen zu tun, aber man hat immer das Gefühl, man kommt nicht hinterher. Ja, man redet, hat ein seelsorgliches Gespräch mit jemandem und es fallen einem während des seelsorglichen Gesprächs wieder drei andere Leute ein, mit denen man eigentlich auch mal reden sollte. Man hat immer das Gefühl, man wird dem nicht ganz gerecht. Und Leute, ich kann euch sagen, das habe ich innerlich. Das hat mir ein Stück weit die Freude geraubt. Da war nicht mehr die Leichtigkeit da, die Gelassenheit. Und ich glaube, etwas Leichtigkeit oder Gelassenheit, eine Frucht davon ist die Freude. Könnt ihr das nachvollziehen? Und dann hat der Herr mir mal so im Gebet so ein Bild gezeigt, eben von einer Schafherde, und dort war ein Wassertrog. Und ich war dabei, immer die Schafe an den Wassertrog hinzutragen. Immer die einzelne, so hier, sauf mal ein bisschen. Das war dieses Bild. Und dann hat mir, das war für mich so eindrücklich, und seither ist es für mich so eine Erleichterung. Da hat wie der Geist Gottes zu mir gesprochen: Günther, du bist nicht verantwortlich, jedes Schaf in die Tränke zu bringen. Deine Verantwortung ist, dass genügend Wasser in dieser Tränke ist. Herkommen müssen die Schafe schon selber. Ja, das hat mich total erleichtert, wo ich gemerkt habe, ich habe die Verantwortung schon, dass etwas da ist, wo Leute auftanken können und so weiter. Aber ich trage nicht für das Wohlergehen von 400, wie viele Leute auch immer, die Verantwortung. Überverantwortung. Da gibt es eine geniale Stelle, ist auch biblisch belegt. Im 4. Mose, als Mose mal wirklich, ich sage das mal so ein bisschen, darf ich so salopp sagen, die Schnauze voll hatte, da heißt es, als das Volk schon wieder gemurrt hat, da sagt Mose, wendet er sich an Gott und sagt: Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Ich glaube, Gott würde sagen, du musst es auch gar nicht. Ja? Ich kann dieses Volk nicht tragen, denn es ist zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, spricht Mose, dann bring mich doch um. Und wenn ich in deinem Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Er wünscht sich den Tod. Ihm ist zu viel, ihm ist die Leichtigkeit, die Gelassenheit verloren gegangen. Verantwortung, auch das könnte vielleicht ein Thema sein in deinem Leben. Überverantwortlich. Ja? Manche Leute sind gar nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Manche Leute tragen zu viel an Verantwortung. Und es kann Verkrampfung auslösen. Wo sind Sorgen in deinem Leben, die dich immer wieder diese Gelassenheit rauben lassen? Zum Leben bestimmt. Gott will dich befreien zu einer neuen Gelassenheit, gegründet im Vertrauen, dass er dein Abba, lieber Vater, ist und für dich auch sorgen wird. Diesen Link kurz, habe ich ja gesagt, jetzt zum Sport. Also wer schon mal aktiv oder überhaupt in anderen Mannschaften gespielt hat, das Schlimmste, was einem Fußballer passieren kann, ist, wenn er verkrampft ist. Wenn er den Kopf nicht frei hat, verkrampft. Er hat eigentlich alle Fähigkeiten. Aber wenn du verkrampft bist, dann kriegst du das nicht hin. Ja? Dann konzentrierst du dich nicht richtig, dann bist du innerlich nervös, kannst den Ball nicht richtig stoppen. Verkrampftheit. Verkrampftheit raubt dir das Leben. Verkrampftheit raubt dir das Leben. Leb da nicht drin. Dazu bist du nicht berufen. Dann komme ich jetzt noch zum Zweiten. Das Zweite steht für... Nee, ich muss noch eines sagen zu dieser Verkrampftheit. Das fällt mir gerade ein. Auch für die Gemeinde. Inwieweit ist in unserer Gemeinde eine Kultur auch der Gelassenheit, auch wenn mal Fehler passieren? Inwieweit ist in unseren Gemeinden eine Kultur der Gelassenheit, wenn auch mal Fehler passieren? Wie oft habe ich das manchmal auch schon erlebt, dann ist was, hat jemand Verantwortung übernommen und irgendwas ist nicht so gut gelaufen und dann wird kritisiert, drauf rumgehackt, drüber schlecht geredet und so weiter. Wisst ihr, was das in den Personen auslöst? Entweder Rückzug oder sie machen vielleicht ihren Dienst noch weiter, aber es ist die Leichtigkeit, die Gelassenheit, die Freude verloren gegangen. Berufen zur Innigkeit. Ein anderes Wort für Innigkeit, vielleicht nicht mehr so ein ganz bekanntes Wort. Ich würde es nennen, ich mache mal das Gegenteil von Innigkeit, ist Distanziertheit. Also so eine Distanz. Ein anderes positives Wort ist eben Innigkeit gleich im Sinne von Leidenschaft. Haben wir Leidenschaft? Wir sind berufen zur Leidenschaft. Die Frage ist, ich habe gesagt, Innigkeit, Gelassenheit hat sie im Leben Jesu niedergespiegelt. Absolut. Das Einzige, wo er vielleicht nicht gelassen war, ja, das stimmt, wo er gerungen hat, das war im Garten Gethsemane. Aber als er rausgekommen ist durch die Begegnung mit seinem Vater im Himmel in dem Gebet, hat er wieder neue Gelassenheit. Ihr wisst es, nicht im Sinne von, jetzt gehe ich da locker rein, aber er wusste wieder, er ist gegründet in dieser Gewissheit, sein Vater hat den Weg für ihn. Und auch Innigkeit, Leidenschaft war in dem Leben Jesu. Das war das, was in seinem Leben sichtbar geworden ist. Die Frage, ist Gott ein inniger Gott, ein leidenschaftlicher Gott? Absolut ja. Er ist kein distanzierter Gott. Gott wurde Mensch. Schon diese Aussage, was wir an Weihnachten feiern, zeigt, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er hat Sehnsucht nach dir und mir. Und er kommt in unser Leben hinein. Nicht auf Distanz, sogar ganz, ganz, ganz innig. Christus in dir. Das ist inniger geht's gar nicht. Leidenschaftlicher geht's gar nicht. Mich hat es immer tierisch genervt in Trainingsspiele. Da waren so ein paar Mitkicker, die immer irgendwie gesagt haben, es ist ja nur ein Trainingsspiel und sind dann ein bisschen auf dem Platz rumgestiefelt. Das konnte ich nicht abhaben. Ich sage, wenn wir jetzt auf dem Platz sind, dann lass uns leidenschaftlich kämpfen, als wir zum Champions League oder sonst was gehen. Das macht viel mehr Freude. Leidenschaft setzt Leben frei. Wir nehmen wahr, und da möchte ich euch nur, und da gäbe es so viele Bibelstellen, ihr Lieben, aber eine möchte ich euch da an dieser Stelle deutlich machen. In Johannes 11, da wurde sehr deutlich, Leidenschaft hat was mit Empfindungen zu tun, auch mit Beteiligtsein. Ja, das ist doch so, wo wir nicht mehr innerlich beteiligt sind an irgendetwas, da ist uns doch egal. Hast du Leidenschaft für die Flüchtlinge, für Menschen? Hast du Leidenschaft für deine Gemeinde? Hast du die noch? Oder ist das eigentlich egal? Und die Leiter da vorne rum, die sollen das doch für sich irgendwie machen? Wo ist uns Leidenschaft verloren gegangen? Ohne Leidenschaft, ohne Innigkeit verlieren wir ein ganz großes Stück dieses Lebens. Von Jesus heißt es in Johannes 11, da kommt er eben als Lazarus, das ist die Geschichte, als Lazarus gestorben ist, sein Freund. Da heißt es, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihm gekommen war, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Ist das leidenschaftlich? Ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Das hat ihn bewegt. Der hat es nicht nur so distanziert und locker bissen, sondern es hat ihn mitgenommen. Das hat ihn bewegt. Hier auch im Sinne von Ärger ein Stück weit. Aber es heißt hier, ein Vers später heißt es, und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm. Und Jesus weinte. Ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo Jesus über Jerusalem geweint hat. Versteht ihr? Jesus war leidenschaftlich. Das hat ihn nicht nur oberflächlich tangiert, sondern er war zutiefst ein leidenschaftlicher Mensch. Und so ist eben auch unser Gott. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann ist Gott so. Er ist voller Leidenschaft. Johannes Reimer, vielleicht kennt den einen oder anderen von euch auch, der viele herausfordernde Sachen schon gesagt hat und auch Bücher geschrieben hat. Er hat mal ein Zitat gesagt, ich muss lieben, was ich verändern möchte. Ich muss innerlich damit bewegt sein, was ich auch verändern möchte. Wenn du diese Gemeinde oder zum Positiven oder andere Dinge in deinem Leben, wenn du Dinge verändern willst, dann kannst du das nicht aus der Distanziertheit heraus, dann braucht es diese innere Ergriffenheit, diese Innigkeit mit dieser Sache oder mit diesen Menschen. Paulus sagt mal in Römer und sagt, seid brennend im Geist. Und in der Offenbarung 2 heißt es, ihr habt die erste Liebe verlassen. Was sind denn das alles für Aussagen? Die erste Liebe verlassen, das hat was mit Leidenschaft zu tun. Hey, ihr verheirateten Ehepartner, wir wissen alle, ja, das geht mir gar nicht um die Wolke 7 oder sonst irgendwas, sondern die erste Liebe, das ist das Synonym für Leidenschaft, wo man miteinander innig verbunden ist. Juckt's mich denn noch, wie es meinem Partner geht? Oder eben in meinem Jugendkreis, in meinem Seniorenkreis, habe ich eine innere Beteiligung an dem Ergehen des anderen? Ein geniales Zitat, von den liebe ich so sehr, ich weiß, ob ihr den schon mal gehört habt, den Martin Schleske, ein Geigenbauer, genialer Typ, hat ein Buch geschrieben, Der Klang, und er schreibt, wer Liebe sucht, aber nicht bereit ist, am Geliebten zu leiden, hat das Wesentliche der Liebe nicht verstanden. Wer Liebe sucht, aber nicht bereit ist, am Geliebten zu leiden, hat das Wesentliche von Liebe nicht verstanden. Ich kann mich schützen, indem ich auf Rückzug gehe, indem ich auf Distanziertheit gehe. Gerade auch in Gemeinde, ich kenne das auch. Leute sitzen Woche für Woche hier, aber innerlich sind sie meilenweit davon entfernt, von Beteiligtsein, innerlicher Beteiligtsein, Identifikation mit der Gemeinde. Ich habe mal in meinem vorigen Leben war ich Banker, Kreissparkasse, Tübingen, habe ich Ausbildung gemacht, gar nicht so weit weg von hier. Und irgendwann habe ich halt auch mal das Wagnis eingegangen, Aktien zu kaufen. Und das war im Jahr 2001, 2 oder 1, 2, weiß gar nicht mehr genau. Und just zu dem Zeitpunkt war so ein Crash in der Zeit irgendwie. Ich kann euch sagen, ich habe früher nie groß in den Wirtschaft, obwohl ich Banker war, ich habe jetzt auch was anderes gemacht irgendwie, es war nicht meine erste Leidenschaft, habe nie groß in den Wirtschaftsteil der Zeitung geguckt. In der Zeit, wo ich eigene Aktien hatte, und das ist ja eigentlich auch crazy, jeder sagt, man kann den täglich gucken, man muss die ja, sagt ja jeder Berater, längerfristig irgendwie sehen. Aber da war ich innerlich so beteiligt, weil ich plötzlich, mich hat interessiert, wenn in den Nachrichten gekommen sind, ich sage jetzt nicht, von welcher Firma, aber die ist eine große Weltfirma, wo ich Aktien hatte, wenn da in den Nachrichten was gekommen ist, oh wow, deren Umsatz ist eingebrochen, dann hat mich das plötzlich tangiert, weil ich Teil dessen war. Versteht ihr? Ihr habt, hing der Vergleich, wie soll ich sagen, ihr habt Aktien auch in dieser Gemeinde. Ihr seid damit hineingenommen, an dem Ergehen, aber auch in eurem, wo ihr in dem Feld, wo Gott euch hineingestellt hat. Ihr seid nicht zufällig an dem Arbeitsplatz, an der Familie, dort wo ihr seid. Seid wieder innerlich beteiligt. Aber wie Schleske sagte, das kann manchmal auch Schmerzen hervorbringen. Aber ich glaube, man kann das eine oder das andere ohne das andere nicht haben. Wenn wir Leidenschaft haben wollen, dann braucht es auch diese Bereitschaft, auch ja, Schmerzen auch auszuhalten, wenn es eben nicht so läuft, wie man es vielleicht wünscht. Zum Schluss noch das Letzte, Kühnheit. Kühnheit. Leben heißt, kühn zu sein, mutig zu sein, Gelassenheit, Innigkeit, Kühnheit. Kühnheit steht einfach eben für mutig sein, Schritte zu tun, Wagnisse einzugehen. Wir alle kennen Petrus, der mal aus dem Boot herausgetreten ist. Jesus war kühn an ganz vielen Stellen, wo er mit den Pharisäern zu tun hatte. Da hat er klar gesprochen und hat die Dinge beim Namen genannt. Er war kühn und mutig. Eine geniale Stelle finde ich in Lukas 4, als Jesus in Nazareth ist und eben die Jesaja-Rolle ihm gereicht wird. Und dann sagt er, schließt er diese Stelle eben vor, der Geist des Herrn ist auf mir, um den Gefangenen Freiheit zu verkündigen, den Armen gute Botschaft und so weiter. Das ist ein messianischer Text gewesen. Und es war ja noch nicht so schlimm, das vorzulesen, sondern kühn war dann zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Wisst ihr die Reaktion, was die Reaktion war? Sie haben ihn auf den Berg hinausgeführt, wollten ihn vom Berg herabstürzen. Kühnheit kann manchmal gefährlich werden, ja? Aber das wünsche ich mir so sehr, auch für mein Leben. Kühnheit, mutig zu sein, auf Menschen zuzugehen. Wo brauchen wir als Christen neue Kühnheit? Nicht, weil ich sage, ich bin so stark und so gut, sondern ich habe einen Herr, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin. Er hat alle Macht. Ich bin bei euch. Das ist das, was Kühnheit letztendlich einfach auch ausmacht. Ich wünsche mir so sehr, mehr und mehr, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin. Ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht habt. Ihr redet mit jemand und es erzählt dir jemand, ein Arbeitskollege. Ich habe schon seit mehreren Wochen einfach Rückenschmerzen. Mir geht es einfach nicht gut. Habe ich mal da die Kühnheit zu sagen, du, ich würde gern einfach mal für dich beten? Das ist kühn, mal da einen Schritt zu wagen, mal etwas zu wagen, wirklich im Namen Jesu. Aber auch eine Berufung, wo du vielleicht sagst, ich spüre da etwas in mir, wo vielleicht ein neuer Wegabschnitt, mal getrampelte Pfade zu verlassen, neue Pfade zu gehen in deinem Leben, wo du einfach sagst, Herr, ist vielleicht was Neues dran. Auch das ist kühn. Ich habe euch eingangs gesagt, dass wir als Gemeinde die Apostelgeschichte durchmachen. Und wisst ihr, was mir da auch so auffällt? Die waren echt kühn. Die waren richtig kühn. Gerade besonders in den ersten Kapiteln 4, 5, da wurden sie ja ziemlich eingeschüchtert. Johannes, Petrus wurden ja von Hohen Rat zitiert, wurden auch mal ausgepeitscht. Und mein Lieblingsgebet in der Bibel, ja, oder eines, aber mit ein ganz besonderes, ist Apostelgeschichte 4. In diesem Gebet, nachdem sie bedroht worden sind von den Obrigkeiten, gesagt, ihr redet ja nichts mehr von diesem Jesus. Und sie beten hier nicht, oh Herr, bitte, lass uns, bewahre uns und gib uns Weisheit, wie wir da geschickt irgendwie durchkommen. Hört mal zu, was sie beten. Spricht da etwas von dem Geist der Kühnheit? Da heißt es, und sie beteten, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und dann heißt es, als sie gebetet haben, bewegte sich die Städte und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Ich glaube, Gott hat dieses Gebet gefallen. Er hatte Freude in diesem Gebet, weil hier sie gebetet haben, Herr, du siehst ihre Drohungen. Ja, es sind Drohungen da, aber wir wollen nicht auf Rückzug gehen. Gib deinen Knechten dein Wort weiter mit aller Freimütigkeit zu verkündigen und lass Zeichen und Wunder geschehen. Wow, was würde geschehen, wenn wir als Christen wieder neu lernen würden, was Kühnheit ist? Kühnheit, Mut, Schritte zu wagen, zu unserem Glauben zu stehen, für Gerechtigkeit aufzustehen. Ja, gerade in unserem Umfeld, wo viele Dinge einfach auch, gerade mit Flüchtlingen und andere Dinge, da den Mut zu haben, wirklich aufzustehen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, vielleicht auch mal eine auf die Mütze zu bekommen, ja. Aber dann leben wir wieder. Wir leben. Letztendlich, das, was das Leben ausmacht, was Jesus sagt, und damit komme ich jetzt zum Schluss, die, die an mich glauben, von deren Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dieses Ströme des lebendigen Wassers, dann spricht er sprach vom Geist, die bekommen, die an ihn glauben werden. Der Heilige Geist ist ein Geist, der in deinem Leben neue Gelassenheit freisetzen möchte. Der Heilige Geist ist der in deinem Leben neu Leidenschaft freisetzen möchte. Und der Heilige Geist ist der dich neu Kühnheit lehren möchte. Wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sagt Paulus, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.